Großartiger Text, der heute Morgen die Folie ist, den Hintergrund für die Predigt. Aber bevor wir richtig reingehen und den aufnehmen, ich weiß es nicht, wenn ihr zurückblickt, Christusgemeinde Weil der Stadt, war vor 10 Jahren im Fleiner untergebracht, habe ich mir erzählen lassen, war ausgewandert, war nicht mehr hier in den Gemeinderäumen, weil die wurden umgebaut. Genau das, was wir hier vor uns sehen, die Räume, die vor 10 Jahren erstanden sind und wo auch der Wunsch und die Erwartung war, dass sie dann wirklich mit Leben gefüllt werden, lebendig werden. Ich möchte mal fragen heute Morgen, wer war denn eigentlich vor 10 Jahren mit im Fleiner unten dabei? Könnt ihr kurz mal aufstehen? Steht doch mal kurz auf. So, immerhin noch richtig viele, die, ja, sehr schön, danke schön, danke euch. Und die anderen, die waren nicht dabei und viele andere sind auch dazugekommen, die jetzt vielleicht heute Morgen nicht hier sind oder zuhören im Livestream. Also da waren Weichenstellungen, da waren Überlegungen, da waren Entscheidungen gefällt worden, zu investieren, sich einzubringen und mit dem zu rechnen, was Gott vorhat. Und was er tun will mit einer Gemeinde, ähnlich wie dort halt in Kraichtal, auch hier, Begegnungsräume schaffen, Möglichkeiten zur Entfaltung. Und das sind einerseits ja immer ganz praktische Gründe, das sind pragmatische Gründe und Überlegungen, wenn die Räume fehlen, wenn man wächst. Aber andererseits natürlich auch Glauben und Vertrauen auf Gott, mit seinen Möglichkeiten rechnen, mit seiner Hilfe, mit seiner Gnade, mit seiner Gunst rechnen. Und dann nach 10 Jahren, dann sind wir hier und einerseits profitieren wir natürlich von den Entscheidungen, die damals getroffen worden sind, keine Frage. Da sind Entscheidungen getroffen worden, da sind Träume entstanden, da leben wir drin, da können wir profitieren, das ist ein Segen. Und andererseits bleiben natürlich auch Herausforderungen mit dem umzugehen, was geworden ist. Und jedes Geschehen, jede Geschichte, alles was ja irgendwo da ist, hat ja auch irgendwo seine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte endet ja nicht mit dem, was da ist, sondern die hat man ja auch immer dabei. Und deshalb spricht man ja auch gern von Hypotheken, die man da auch mitbringt in die Gegenwart hinein. Und das ist also Hypothek, wir haben vorhin über das Geldliche gesprochen, das ist halt vielleicht dort am geläufigsten. Aber die Hypothek, wenn man das Wort wörtlich nimmt, da steckt ja die Theke drin, das, was man jetzt sieht, das Behältnis, die Ablage, das, was eben da ist. Und das Hypo meint das, was drunter ist, das, was über die ganzen Jahre, was eben zur Vorgeschichte gehört, was zum Ganzen gehört. Es kann das, was man sieht, was aufliegt, das hat auch ein darunter. Und das gehört immer auch mit dazu. Und das ist so im wirtschaftlichen Leben, das ist aber auch so im ganz, ganz normalen Leben. Das, was man sieht, was da ist, hat eine Vorgeschichte, die man immer mit dabei hat. Und die Frage ist dann, wenn man in der Gegenwart angekommen ist, wenn man im Jetzt da ist, also in dem, was oben aufliegt, von was wird man bestimmt? Von der Vergangenheit? Von dem, was war? Von der Hypothek? Von dem, was man mitbringt, was eben zur Geschichte gehört, was man auch nicht loswerden kann? Oder von dem, was sein kann, was Zukunft ist, was kommt, was auf uns zukommt. Das ist ja auch gerade ein Thema des Adventes, dass da etwas auf uns zukommt. Gottes Zukunft immer wieder auf uns zukommt. Er auf uns zukommt. Was bestimmt uns in unserer Gegenwart? Vergangenheit oder Zukunft? Das, was ich erlebt habe, was ein Teil von mir ist und bleiben wird. Oder die Zukunft und die Möglichkeiten, die Aussichten, Hoffnungen und Neuanfänge, das Potenzial, das in ihr steckt, das man erwartungsvoll angehen darf, kreativ und schöpferisch, das prägt die Lebenseinstellung. Die Frage ist, bist du eher ein Vergangenheits- oder ein zukunftsorientierter Mensch? Für dich persönlich und wie sind wir gemeinsam aufgestellt? Ich habe diese Woche eine Folie entdeckt, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das ankriege. Gerade in der Vorbereitung auf die Predigt bin ich zufällig über die FAZ gescrollt und habe den Artikelüberschrift gefunden, die fand ich interessant. Da steht einfach, Geschichte ist ein Geschmack im Mund. Geschichte ist ein Geschmack im Mund. Und dann ist das eigentlich, dreht sich um einen Reisebericht, der hier über Vilnius, die Stadt in Litauen, geht. Aber drunter steht, vielleicht könnt ihr es hier unten lesen, und das fand ich das Interessante, wie viel Last und wie viel Trost bedeutet Geschichte. Wie viel Last und wie viel Trost bedeutet Geschichte. Und wir haben ja eben schon in dem Text gehört, tröstet, tröstet mein Volk. Da ist die Verbindung dann her. Also wir sind und kommen hinein in die Situation des Textes, in diese Situation des Volkes Israels damals in Babel. Weil der Text, den wir hier aus dem Jesaja Kapitel 40 gelesen haben, führt uns in die Zeit des Exils, der babylonischen Gefangenschaft. Jesaja 40 bis 45 sprechen ja in eine andere Zeit hinein als die Kapitel vorher. Da war etwas passiert, da war etwas eingetreten in die Geschichte Israels, das wirklich eine Zäsur war. 586 vor Christus hatte der babylonische König Nebukadnezar Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und sehr, sehr viele Menschen, darunter die komplette Oberschicht aus Jerusalem und Juda, nach Babylon deportiert. Und das war ein absolutes Trauma. Es war eingetreten, was man nie für wirklich möglich gehalten hatte. Zwar hatten ja viele Propheten davon geredet und genau davor gewarnt und die Menschen in Jerusalem und Juda aufgefordert, von ihren Wegen und von ihren Plänen umzukehren und vor allem sich ganz neu Gott zuzuwenden. Und daran dachte man zurück an den Ufern des Euphrat. Hätte es auch anders kommen können? Wie hätten wir auf die Propheten hören können? Psalm 137 redet davon, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten, und unsere Harfen hängten wir an die Weiden, ist ja dann vertont worden in dem bekannten Schlager bei the Waters of Babylon, where we sat down. Aber das war dann die Situation, als die Menschen in Babylon eben da saßen und den Schmerz empfanden, die Trauer und dem nachdachten. Andererseits, mit den Jahren, da wird es auch ein Stück weniger, da lässt der Schmerz auch nach und man richtet sich ein. Und das war ja auch das, was ein anderer Prophet, Jeremia, auch angekündigt hatte und dazu aufgefordert hatte, gerade den Menschen, die sich dort in Babylonien befanden in der Gefangenschaft. Er hat ihnen zugesprochen im Namen Zebaoth, im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes Israel, wie sie sich dort eben auch verhalten können und sollen im Exil. Er sagt, baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und für eure Töchter Männer, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet und sucht der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Ein richtig bekanntes Wort, das wir oft auch gerne zitieren, wie wir als Gemeinde unterwegs sein sollen. Wird dort hineingesprochen in diese Situation der Leute, die im Exil sind. Und die richten sich natürlich auch ein. Die bauen ihre Häuser, pflanzen ihre Gärten. Und man gewöhnt sich dann auch daran, dort in Babylon zu leben. Und das ist ja auch gut so. Man ist zwar nicht in Gefahr, dass man zu Marduk, zu den Göttern und Götzen der Babylonier abfällt, aber irgendwo mit seinem Glauben, mit dem, wie man unterwegs ist, führt Israel dort, die Menschen dort auch ein Inseldasein. Und sie leben ihr Leben, sie pflegen ihr Erbe, sie denken nach über die Geschichte und sie nehmen ihre Situation wahr und richten sich darin ein und haben auch in dem, wie sie unterwegs sind, natürlich ihre Beziehung zu Gott hin. Aber eben auf eine andere Weise. Es wird verwaltet, das Leben, wie sie unterwegs sind, ihr geistliches Leben, die Tradition wird verwaltet und so ist man in Babel unterwegs. Und das ist ja immer so, was man eben auch einfangen kann, was man verwalten kann, das ist ja auch nicht mehr groß gefährlich. Das kann einem auch nicht mehr groß herausfordern, aber es ist gut, wie man lebt. Und ich denke, so Situationen kennen wir. Ähnliches, was die Menschen dort in Babylon erlebt haben, erlebt man immer wieder. Auch für sich selber im persönlichen Lebensgeschichte, dass man sich so einrichtet. Aber auch vielleicht als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass man eben sagt, ja, so sind die Umstände. Und darin richten wir uns ein. Einerseits dankbar für das, was war, wie es einem jetzt geht, aber irgendwo auch nicht mehr groß mit Erwartung, mit Hoffnung, mit Aussicht auf das, was kommen soll. Und in diese Situation hinein kommt ein Fanfarenstoß. Das ist das, was wir hier im Text gehört haben. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Und jetzt denkt man, okay, trösten. Ich habe mit Absicht die Luther-Übersetzung genommen, weil sie uns so bekannt ist. Und da eben dieses Wort trösten kommt, die anderen, die uns so bekannt sind, was meint das eigentlich, trösten? Ich kann euch versichern, das, was hier gemeint ist, ist nicht dieses Trösten, wie wir einander trösten, dieses über den Kopf streicheln und sagen, alles halb so schlimm, heile, heile Segen, 3 Tage Regen. Ich bin Opa, wir dürfen Opa, Großeltern sein. Ich mache das sehr gerne mit den Kindern, mit den Enkeln, auch mit den Kindern schon. Wenn irgendwas passiert war und wenn es halt ein Unfall war, dann nimmt man sie halt zu sich her und sagt, heile, heile Segen, 3 Tage Regen und die Nähe und die Worte und das alles tut ja schon so gut, dass dann schnell auch wieder die Situation sich geklärt hat. Ein Stück steckt da natürlich auch Wahrheit drin in diesem Trösten. Aber es ist eigentlich etwas ganz anderes, was dieses Trösten ausmacht. Wenn der Prophet im Namen oder die Stimme hört, wo immer sie auch spricht, das ist ja eine Stimme, die irgendwo aus dem himmlischen Raum kommt und sagt, tröstet, tröstet mein Volk, dann heißt das, so hineinzusprechen, dass da eine Ansage geschieht, die Ansage einer neuen Zeit und dass mit dieser Ansage zugleich auch, modern Neudeutsch wird man sagen, Empowerment geschieht. Dass dann auch gleichzeitig die Kraft da ist, dass man auf das Neue, was kommt, sich auch einstellen kann. Ihr wisst, was das Jahr, das Wort des Jahres 2022 ist. Die Zeitenwende ist gewählt worden als das Wort des Jahres 2022, was auch immer Scholz darunter verstanden hat und ob die auch so eingetreten ist. Es war eben die Meinung Zeitenwende. Ja, es ist vieles anders geworden in diesem Jahr. Der großen Welt, der gesellschaftlichen Welt, vielleicht auch in unserem eigenen Leben, für uns persönlich, manche Umbrüche, manches ist anders geworden. Aber die Zeitenwende, die Jesaja ankündigt, das ist wirklich eine Zeitenwende, die er empfindet, die er tief innerlich weiß, dass es da ist, dass sich etwas Neues auftut, dass da etwas Neues geschieht. Das hat ihm der Herr, das hat ihm Gott selber in sein Herz hineingelegt. Und an anderer Stelle in Jesaja, muss ich gucken, in Jesaja 43, da spricht er es auch aus und sagt, im Namen Gottes, ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht. Gedenkt nicht mehr an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es nicht. Jesaja hat das klar vor Augen und eigentlich besser gesagt, er hat es in seinem Innern. Er hat es von Gott empfangen, dass der Herr Neues schaffen will für die Menschen dort in Babylon. Und er sagt ihnen das ganz klar an, sagt, darauf stellt euch ein. Wenn er sagt, gedenkt nicht mehr an das Vorige, dann sagt er nicht, vergesst das und es ist alles unwichtig. Und es ist überhaupt kein Aufruf zum geschichtslosen Denken, diese Worte, die Jesaja hier sagt. Es ist wichtig, dass wir uns auch mit der Vergangenheit beschäftigen. Es ist wichtig, dass wir auf sie aufbauen. Vergangenheit ist immer auch ein Segen und etwas, woraus man lernen kann und was man mit Gewinn auch ja, sich auseinandersetzen kann. Also das meint Jesaja nicht, dass er sagt, das ist alles jetzt abgeschnitten und fertig und nicht mehr wichtig. Aber er sagt, was noch wichtiger ist, was wirklich jetzt zählt, ist die Blickrichtung, dass sich das eine Blickrichtung ändert, dass ihr nicht mehr, ihr Jerusalemer und ihr Juden dort in Babylonien, dass ihr nicht mehr rückwärtsgewandt unterwegs seid und euch einrichtet, sondern nach vorne blickt, von der Vergangenheit in die Zukunft. von dem, was Tradition und Erbe war, was man mitgebracht hat, zu dem, was heute in dieser Generation Gott, der Herr, Jahwe, unser Gott, tun will. Und warum sollte Gott nur mit den Vätern gehandelt haben und nicht auch mit dem Volk Israel, den Menschen der Zeiten des Jesaja? Und so ist es Jesajas Auftrag, dass er, Luther übersetzt, rede freundlich zu den Menschen dort. Es heißt, rede ihnen zu Herzen. So ist es im Hebräischen. Rede in ihr Inneres hinein, dort in das Herz, dort in das Zentrum der Persönlichkeit, wo eben so viele unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Einerseits vielleicht Ängste und Sorgen, andererseits Bequemlichkeit und Beharrungswille, andererseits vielleicht auch Seufzen über das, was war und wie alles ist, andererseits auch das Leben, der Alltag mit den ganz vielen Dingen, die einen da ausmachen. Und Gott weiß, wo man anfangen muss, wo er anfangen will, nämlich im Herz, im Personenkern der einzelnen Menschen. Und deshalb sagt er zu Jesaja, rede zu den Menschen und rede ihnen zu Herzen. Und wenn Luther hier Predigt übersetzt, dann heißt es eigentlich Rufe. Rufe ist, er übersetzt Predigen. Bei Predigen hört man oft eben eine gewisse, vielleicht auch Langeweile raus, aber der Auftrag an Jesaja ist, ruf den Menschen. Schreien gehört auch zu diesem Wort im Hebräischen dazu. Sag ihnen das wirklich so an, dass Gott, der Herr, dabei ist, Neues zu wirken. Weil er der Schöpfer ist, weil er der ist, der eben auch immer wieder in Geschichte Neues wirken und tun kann. Und dann hat Jesaja eine doppelte Botschaft. Eine doppelte Botschaft zum einen, dass eben im Blick auf Israel besteht. Danke, ich habe eigentlich Wasser hier. Ich danke dir. Dass eben auf die Geschichte des Volkes Israel, auf die Geschichte von Juda und Jerusalem, dass die Schuld bestätigt wird. Es ist auch von Schuld die Rede. Es ist davon die Rede, dass Strafe da ist, dass eben das, was einem ergeht, auch eine Folge dieser Schuld ist. Und die wird auch nicht weggewaschen. Die wird nicht einfach ignoriert und gesagt, das war unwichtig. Die wird bestätigt einerseits und es wird auch gesagt, die war da. Die ist konkret, die kann man anschauen, die kann man benennen, da kann man drüber nachdenken. Das gehört eben auch zur Hypothek, zu der Geschichte, zu der Vergangenheit. Aber was noch viel wichtiger ist als das, was war und das, was an Schuld da ist, ist, dass Gott Vergebung geschaffen hat, dass die Schuld vergeben ist, dass eben in der Situation damals nun ein neuer Anfang der Gnade Gottes geschieht. Und diese Gewissheit, diese Klarheit, diese Wirklichkeit, dass einerseits Schuld und Sünde da ist, dass das real ist, auch in unserem persönlichen Leben, auch überhaupt in dieser Welt, das ist das eine. Aber das andere, dass Gott in seiner Gnade auch einen Punkt gesetzt hat und dann unüberbietbar in dem, was wir heute auch im Abendmahl feiern, dass Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, dass er unsere Schuld, die Sünde der Welt getragen hat und dass ein für alle Mal Gnade da ist und Vergebung und Gottes Güte da ist, das ist auch wichtig. Und das ist die doppelte Botschaft, die Jesaja sagen darf damals. Einerseits Schuld, die kann man anschauen, die kann man auch benennen, die gehört auch zum Leben, aber umso mehr Gnade, Vergebung, Neuanfang. Und das Neue, was geschehen soll, das beginnt dann tatsächlich in der Wüste. In der Wüste ist die Stimme, die ruft, bereitet dem Herrn den Weg. Und das ist natürlich auch nochmal eine besondere Situation, wenn Jesaja dort in Babel, in der Wüste, am Euphrat, wenn er da hineinspricht, und sagt, was wir jetzt sehen, was jetzt da ist, ist noch nicht die Herrlichkeit Gottes, aber die ist unterwegs, die ist auf dem Weg. Der Bote, Jesaja, der Prophet, er muss selber die Spannung aushalten, dass er empfindet, dass er weiß, Gott wird Neues schaffen, aber es ist noch nicht da. Es ist noch nicht da in der Wirklichkeit. Und er muss für sich entscheiden in seinem Reden, in dem, wie er mit dem umgeht, will er in seinem Hoffen, will er in seinem Denken und Reden, will er mit all dem, worauf er sich verlässt, will er sich nach den äußeren Gegebenheiten richten, die sich noch nicht verändert haben? Oder will er auf die innere Verheißung und Zusage Gottes hören, der gesagt hat, ich will Neues schaffen? Und dann gibt es, wenn er das weitergibt an seine Zuhörer dort in Babylon, dann gibt es ja da ganz unterschiedliche Möglichkeiten zu reagieren. Die eine ist, dass die Leute sagen, okay, dann warten wir mal ab, dann drehen wir mal ein bisschen Däumchen und gucken mal, was Gott Neues schaffen kann, was er Neues tut. Dann setzen wir uns einfach an den Rand und schauen mal zu, was kommt. Das ist das eine. Die andere Möglichkeit wäre die, wie ein Abraham, der dem Unsichtbaren glaubte, als sähe er ihn, dass man dann auch Hand anlegt, dass man in die Gänge kommt, dass man mit dabei ist, diese Straße, diese Prachtstraße, wo Gott in seine Herrlichkeit einziehen will, auch wieder ganz neu zu gestalten und anzupacken. Und diese Arbeit bahnt einen Weg. Unserem Herrn geschieht tatsächlich, beginnt in der Wüste. Sie beginnt in der Wüste. Und dort wird aber auch zugesagt durch den Propheten, dass dann die Täler sich erheben sollen und dass die Hügel sich senken werden, dass da wirklich eine Straße, ein Weg entsteht. Bahnt einen Weg unserem Herrn. Wunderschönes Lied, wunderschöner Chorus, den wir auch, denke ich, auch hier oft gesungen haben. Es wird gesagt, sei dabei. Und es geschieht dann auch ein Übergang. Wenn man dabei ist, dann heißt es ja hier im Text, und jeder Hügel, alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und in diesem Soll wird dann auch etwas Geheimnisvolles gesagt, dass das, was man einpackt und was man tut, dass da noch eine Wirkung hineinkommt, die von Gott selber ausgeht. Denn letztlich ist es Gott, der das wirkt, dass die Berge gesenkt werden und dass die Täler eben sich gefüllt werden. Es ist letztlich sein Wirken. Dann kommt beides zusammen, dass Menschen dabei sind und dass gleichzeitig Gott wirken kann und das tut, was er sich vorgenommen hat. Dann hören wir in diesem Text noch so eine Art Zwischenruf. Und da sagt der Prophet, was soll ich denn rufen? Was soll ich denn rufen? Und man hört vielleicht auch ein bisschen heraus, dass er auch ein wenig vielleicht und wirklich unter Spannung ist, vielleicht auch ein wenig frustriert, vielleicht ein wenig auch, macht es wirklich Sinn? Denn es vergeht ja Zeit. Die Zeit im babylonischen Exil hat ein paar Jahre gedauert. Das waren nicht 3 Monate oder 7, das waren 70 Jahre oder ein bisschen weniger. Aber das ist eine lange Zeitspanne. Und wenn man da Neues ankündigt und es stellt sich noch nicht sofort ein und dann die Stimmen hört in sich selber und auch von außen, dann kann man schon fragen, ist das nicht alles umsonst? Dort das nicht alles, ist das nicht Schall und Rauch? Sind die Worte eben doch so, dass sie vergehen und wie das Gras verdorrt? Und dann fragt er, der Prophet, was soll ich verkündigen? Und bringt und klagt seine Not und erhält von Gott noch einmal eine ganz gewaltige Zusage. Er sagt, ja, vieles und alles, was wir Menschen tun, letztlich wird es vergehen und ist vergänglich und nichts wird wirklich letztlich bleiben, was wir tun. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und die Geschichte, die er schreibt und die Geschichte, die er tut, die wird bleiben. Die wird nicht vergehen, die wird nicht untergehen. Und das ist das, was letztlich zu predigen ist, was zu rufen ist und worauf wir uns ausrichten. Auf das Zusage, auf die Verheißung, auf das Wort Gottes, dass er in dem, was er sich vorgenommen hat, auch die Kraft hat, es umzusetzen. Deshalb am Ende des Textes, den wir gelesen haben, der Aufruf zur Freude. An Jerusalem, an Zion gerichtet. Der Prophet trägt es weiter und sagt, alle, die sich davon anstecken lassen können, die Hoffnung fassen, die Vertrauen fassen in das, was Gott tun will, lasst euch anstecken und ruft und sprecht es aus, erhebt eure Stimme mit Macht. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott, der Herr, er kommt gewaltig. Wer schon etwas an Vertrauen an Gottes Beziehung, an Glaube in sich hat wachsen, erfahren dürfen, dass es wächst, dass es da ist, der ist aufgefordert, das so weiterzugeben, dass auch andere Hoffnung haben, dass auch andere angesteckt werden, dass andere angesteckt werden im Glauben, dass es einen mächtigen Gott gibt, der Gutes tun kann und der Gutes vorhat. Hoffnungsdienste. Wer mehr von der Gnade und Herrlichkeit Gottes schauen durfte, der ist wirklich eingeladen, in diesen Dienst zu gehen, andere zu ermutigen und zu sagen, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der wirken kann und wirken will. Und das bündelt sich dann am Ende in zwei wunderschönen Bildern, die ganz am Ende dieses Textes stehen. Einerseits der Ansage des großen und mächtigen Triumphators und Feldherrn des Siegers, der gewaltig kommt. Siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das Bild, das da im Hintergrund steht, ist das Bild von einem Triumphator, von einem, der die Schlacht geschlagen hat, von einem, der Beute gemacht hat, der Gefangene genommen hat. Und diese Gefangenen sind in der damaligen Zeit dem Feldherrn vorangegangen. Die wurden da vorangeführt im Triumphzug. Und wenn da irgendwo die Triumphzüge liefen und man sah eben schon die Beute, die man gemacht hat und die Gefangenen voraus, dann wusste man, da kommt auch später noch der eigentliche Triumphator, der Held. Und dieses Beispiel, was natürlich auch im Militärischen und damals mit viel Blutvergießen verbunden war und Kampf und Schlacht, dieses Beispiel wird übertragen auf das, wie Gott wirkt. Und wird übertragen letztendlich auf den großen, großen König, den wir heute Morgen schon besungen haben, um den es geht, um Jesus Christus, der den Sieg erfochten hat und der den Preis bezahlt hat und dessen Beute und Gefangene wir alle letztlich sind. Der Triumphzug, den wir auch im Neuen Testament manchmal lesen und hören, ist ja nicht der, dass wir jetzt oder ich oder wir oder irgendjemand mit Jesus da auf dem Prunkwagen einherzieht und wir gefeiert werden, sondern wir sind die Beute, wir sind die Gefangenen, wir sind die Knechte und Mägde Jesu, wir sind, wie Paulus gesagt hat, ich bin ein Sklave Jesu Christi, wir sind die, die vorausgehen, die vorauskommen, weil er uns erkauft hat, weil wir ihm gehören, weil wir eine Vorabschattung sind von dem, was kommen wird, dass unser Herr kommen wird. Aber in der Gemeinde, in den Gläubigen, in denen, die zu Jesus gehören, die er erkauft hat, soll sich schon vorabschatten, dass da ein großer Triumph gefeiert worden ist, dass sich eine Zeitenwende eingestellt hat, dass man anders leben kann in dieser Welt, dass Vergebung möglich ist, dass so viel Gutes möglich ist, was Gott vorbereitet hat, ist als Vorgeschmack und Vorabschattung schon in der Gemeinde und in den Gläubigen, in der Vorabschattung des Reiches Gottes da. Das sieht voraus. Und wir wissen, wenn der Sieger Jesus Christus wirklich den großen Triumph gefeiert hat, dann wird er am Ende auch nachkommen. Er wird kommen. Und bei allem, was jetzt noch zwiespältig ist und was hügelig ist und noch uneben und tief, er wird seinen Weg gehen. Also das eine ist das Bild eines großen, mächtigen Triumphators, dem wir gehören, unserem Herrn und Heiland, unserem König. Und das zweite Bild ist, dass am Ende noch steht, nicht nur der große König, sondern er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das Bild eines Hirten, der mit Sanftmut die Herde weidet. Das Bild vom Bausch, des Gewandes, in dem die Lämmer geborgen werden. Man hatte ja so große Gewänder und über dem Gürtel konnte man dann einen Bausch bilden, wo man viel auch transportiert hat und wo unter anderem eben natürlich auch ein kleines Lamm reinpasste. Und das ist das Bild, ein Hirte, der eben im Bausch seines Gewandes das kleine Lamm, das Verletzliche, das noch nicht selber laufen kann, trägt. Und es wird dann auch noch gesagt, die Mutterschafe, die wird er führen. Und das ist das, da steckt auch dieses sorgfältige und behutsame Leiten und Führen drin. Die Mutterschafe, die noch zeugen, die werden nicht angetrieben, die werden behutsam geführt. Ich habe mich gefragt, wo die Böcke sind, ob dieser Hirte auch mit den Böcken gut umgehen kann, weil die gibt es in einer Herde auch, aber ich glaube, er kann auch mit den Böcken gut umgehen. Das Schöne ist, dieses Bild vom Hirten, der trägt, der versorgt, der leitet, der führt. Und dann kommt beides zusammen, die Stärke und die Macht des Königs und seine Fürsorge, sein Anliegen, wirklich zu helfen, zu leiten und seine Herde vorwärts zu bringen. Ich denke, das ist Advent. Advent, wenn wir Jesus Christus, unseren Herrn, in den Blick nehmen. Er ist der Sieger, er ist der Held, der Triumphator und er ist der gute Hirte. Er ist der Richter und er ist der Retter. Er ist der Löwe und er ist das Lamm. Und was können wir mitnehmen, wenn wir diese Botschaft von Jesaja hören? Wenn wir sie hineinsprechen lassen, vielleicht in unser ganz persönliches Leben, wie wir unterwegs sind in unserer Lebensgeschichte, wie wir uns dem stellen, was unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart ausmacht und unser Blick in die Zukunft hinein. Aber ich denke auch ganz sicher als Gemeinde, wir dürfen zurückblicken an diesem Tag und in dieser Botschaft auf den großen Advent, der schon geschehen ist, dass Jesus Christus, dieser König, von dem Jesaja letztlich dann auch redet, wo Johannes der Täufer Bahnbereiter, Wegbereiter war, dass er gekommen ist und dass die große, große Zeitenwende dieser Welt geschehen ist. Die ist geschehen. Und wir dürfen wissen, von Karfreitag, Ostern und Pfingsten her, die Geschichte dauert an. Er ist auferstanden, er ist der Lebendige. Er ist in seinem Geist präsent. Er wirkt in seinem Geist, in uns persönlich, in unserem eigenen Leben. Er wirkt in seiner Gemeinde. Das ist das, was aufliegt. Und drunter, das ist keine Hypothek, sondern das ist der Reichtum des Lebens Jesu. Und dann blicken wir in die Verheißung, dass er kommen wird, dass er die Zukunft im Blick hat, dass er auch ganz neu bei uns ankommen will. Und all das mitbringen, was nötig ist, dass Veränderung zum Guten, dass Heilung, das neues Leben, das geschieht, dass man auf der Straße, die Gott baut, auch wirklich vorankommen darf. Wo auch immer wir heute Morgen sind, wenn wir jetzt Abendmahl miteinander feiern und es einnehmen wollen, vielleicht sind es deine ganz persönlichen Situationen, die du neu Gott hinhalten möchtest und sagen, Herr, komm mit deiner neuen, belebenden, schöpferischen Kraft, vielleicht auch mit Vergebung hinein in meine Lebenssituation. Aber lass uns auch als Gemeinde irgendwo ganz neu das erfassen und ergreifen. Gott will Neues schaffen. Gott hat Veränderung vor. Er ist immer der schöpferische Gott. Er ist immer der mit uns weitergehen will. Er bleibt nicht stehen. Er hat gute Pläne. Und 2022 wird bald enden. Es sind noch 3 Wochen und dann kommt 2023. Und da wartet ein neues Jahr auf uns, warten neue Möglichkeiten, wartet Dinge, die Gott vorbereitet hat, dass wir sie anpacken, dass wir sie angehen, weil er uns voranbringen will, weil er auch ganz neu bei uns und in uns einkehren will. Dürft nach oben kommen, ich möchte noch mit uns beten und dann wollen wir dieses Abendmahl einfach miteinander feiern, auch im Lobpreis begleitend, auch mit Gebetsmöglichkeiten, die parallel angeboten sind und vielleicht einfach das Neue aufnehmen. Gott ist ein Schöpfergott, der immer wieder sagt, nicht nur damals, ich will Neues schaffen in dieser Zeit, auch in unserer Zeit heute. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass dein Wort durch deinen Geist auch ein kraftvoller Zuspruch ist. Nicht Vertröstung, sondern wirklich Zuspruch von neuem Leben, Zuspruch von neuen Möglichkeiten, Zuspruch deiner Gnade und Vergebung, Zuspruch, dass wir durch dich ja wirklich Hoffnung haben und Zuversicht und dass wir das auch leben dürfen in unserem Alltag, indem wir uns einander aufmerksam machen auf dich, indem wir sagen, siehe, da ist Gott und er ist mächtig und er kann die Dinge und will die Dinge zum Guten ändern. so sei jetzt auch bei uns mit deinem Geist und begegne uns in Brot und Wein. Stärke du uns in unserem Glauben, zum Hoffen, in unserer Liebe. Und lass uns neu und ermutigt mit dir unterwegs sein, in unserem persönlichen Leben, wie auch insgesamt wir als Gemeinde und wie wir in dieser Zeit unterwegs sind. Danke, Herr, dass wir auf dich setzen dürfen, dessen Wort ewig bleibt. Amen.